Es ist jetzt 21 Uhr, wir schalten jetzt rüber zum Chaos Computer Club Radio Express. Da geht's um Datenvorratsspeicherung, Anonymität und digitale Freiräume. Gerade jetzt, nach den ganzen politischen Entscheidungen. Wir hören mal rein, das dürfte ganz interessant werden.
Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 51. Am Mikrofon Tim Pritlaff. Und was ich schon immer mal sagen wollte, Chaos Radio Express ist ein Podcast vom Chaos Computer Club. Ich weiß nicht, wie häufig ich das schon nicht gesagt habe. Aber schön, dass wir immer drüber gesprochen haben. By the way, ist es auch nicht der einzige Podcast vom Chaos Computer Club, sondern hier steht ja auch noch das Chaos Radio Podcast Network dahinter und wer nur Chaos Radio hört oder nur Chaos Radio Express hört, um genauer zu sein, der sollte sich vielleicht mal auch auf unseren Webseiten ein wenig umschauen. Da gibt es so illustre Kanäle wie zum Beispiel Chaos TV, was eine bunte Mischung aus allerlei Wahnsinn und vielleicht auch nützlichen Informationen ist. Da gibt's demnächst auch mal wieder ein paar ganz tolle Sachen. Hint, hint. Oder Dossier Chaotik, wo wir so unseren Pressespiegel zusammenfassen, wenn über den Club oder mit dem Club berichtet wird. In der sogenannten Presse, dann kann man das dort wiederfinden, also in der AV-Presse, sag ich mal, gemeinhin auch als Fernsehen bezeichnet. Aber das soll jetzt alles nicht das Thema sein heute. Sondern das Thema ist Anonymität im Internet, anonym sein, warum und wie. Und dafür ist heute Andreas Lehner dabei. Hallo Andreas.
Hallo Tim.
Du bist auch beim Chaos Computer Club auch schon eine ganze Weile. Wie lange eigentlich schon?
Na, so über 10 Jahre.
Über 10 Jahre, das ist ja gar nicht so schlecht. Und du bist einer der Initiatoren eines oder mehrerer Anonymizer-Projekte. Darüber wollen wir jetzt reden. Wir befinden uns gerade so am Vorabend der zweiten großen Demo gegen die Vorratsdatenspeicherung. Und deswegen ist, also nicht nur deswegen, aber auch deswegen ist das natürlich jetzt auch ein Thema, das wir mal besprechen wollen. Aus der Perspektive heraus, wozu braucht man das? Warum sollte man das vielleicht für sich erwägen, sich also anonym durch die Netze zu bewegen? Und vor allem, wie macht man das? Das war mal ein Einstieg. Warum eigentlich? Also gibt ja dieses schöne geflügelte Wort so, ach, ich habe ja eh nichts zu verbergen, ich kann mich ja auch irgendwie nackt auf meinen Fenstersims sitzen und den Puller raushalten. Wen stört das schon?
Es gibt diesen großartigen Comic 1993, im Internet weiß niemand, dass du ein Hund bist. Das mag damals gegolten haben. Heute weiß man nicht nur, was für ein Hund du bist, sondern auch,
dass du ein Hund bist.
Dass du ein Hund bist, auf welche Rüden du so stehst, was du gerne frisst und was in deiner Freizeit machst und welche Bäume du markierst.
Und wer dein Halter ist, wie viel Steuern er dafür zahlt.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht, genau. Aber auch wenn er nicht zahlt, wo der Halter wohnt, wie alt er ist, seine Freundin und so weiter.
Genau.
Warum?
Weil Telekommunikation, insbesondere digitale Kommunikation, überwachbar ist und weil sie überwacht wird. Du hattest das Stichwort Vorratsdatenspeicherung angesprochen und die morgige Demonstration dagegen. Wogegen da demonstriert wird, ist die grundsätzliche und allumfassende Speicherung von Metadaten von Kommunikation. Bis dato wurden da eher Inhalte abgegriffen. Man denke an die klassische Telefonüberwachung. Da ging jemand mit 2 Krokoklemmen in die Vermittlungsstelle im Ort, hat sich da aufgeschaltet und konnte der Kommunikation zuhören, wenn gegen jemanden Verdacht vorlag. Das war ein relativ hoher personeller Aufwand, man musste da tatsächlich hingehen. Und das hatte entsprechende auch rechtliche Sicherungen abgeleitet aus dem Grundgesetz, aus dem Fernmeldegeheimnis. Danach dürfen Einschränkungen nur durch ein Gesetz angeordnet werden, dann gibt es einen Richtervorbehalt, dann gab es Katalogstraftaten und nur wenn in solchen besonders schweren Fällen das vorlag, dann konnte jemand und durfte jemand abhören. Technisch konnte er das natürlich auch sonst. Allerdings gab es auch organisatorische Schutzmaßnahmen, auf dieser Ebene, zum Beispiel, weil das Telefonnetz in Europa zunächst und eigentlich auch überall sonst auf der Welt von staatlichen Akteuren betrieben wurde. Und die Leute, die in der Vermittlungsstelle saßen, waren Beamte und die haben entsprechend den Rechtsweg befolgt, der ihnen vorgegeben war. Das ist bei privaten Akteuren die Frage, ob die nicht aus Marktinteresse heraus im Zweifel auch laxer mit Sicherheit umgehen, denn die kostet einfach Geld. Hm. Das hat sich offenbar als erfolgreiches Instrument für die Strafverfolgungsbehörden dargestellt. So ist auch die Zahl der Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen im Bereich klassische Telefonüberwachung massiv angestiegen, was auch daran liegt, dass die Digitalisierung das sehr viel billiger gemacht hat.
Was gibt es da für Zahlen?
Da gibt es recht wenige Zahlen. Auch die Benachrichtigungen funktionieren offen gestanden nicht wirklich, wenn man das so liest. Es gibt Christoph Gusi von der Universität Bielefeld, der hat irgendwann mal ein Gutachten gemacht über tatsächlich Telefonüberwachung in Deutschland, Ausweitung dieser Maßnahmen, wofür diese Instrumente gebraucht werden. Was in der Sache liegen mag, ist, dass natürlich die Strafverfolgungsbehörden darüber ungern sprechen.
Weil aber gibt es denn eine Berichtspflicht?
Es gibt eine Berichtspflicht.
Und wie sieht die aus? Also wer muss da wen was?
Die Staatsanwaltschaft erklären? Benachrichtigt den Betroffenen nach Abschluss der Maßnahme.
Den Betroffenen. Genau. Das heißt, wenn man selber eigentlich abgehört wird, dann müsste man danach so einen Brief bekommen mit: sehr geehrter Bürger,
Sie wurden vom 17. Januar bis zum 14. März des Jahres 2005 abgehört, da ein Verdacht wegen Verstoß gegen dies und jenes Gesetz gegen Sie vorlag. Die Maßnahme wurde beendet.
Und diese Zahl dieser versendeten Briefe, das ist sozusagen die entscheidende Größe?
Genau.
Und weißt du da irgendwie eine Zahl?
Nicht.
Okay. Aber es sind immer mehr geworden.
Aber es sind immer mehr geworden, die veröffentlichen sie auch. Es gibt ja parlamentarische Kontrolle darüber. Nicht ausreichend offenbar, aber es gibt parlamentarische Kontrolle. Und dort werden natürlich auch die entsprechenden Fallzahlen behandelt, um zu gucken, hat sich dieses Gesetz bewährt? Hilft es tatsächlich, das erreichte Ziel umzusetzen? Ist es verhältnismäßig? Und durch die technische Vereinfachung wird es halt einfach sehr viel stärker angewandt. Ich nehme an, du hast mit Tobias schon mal einen Podcast gemacht. Wenn nicht, solltest du es tun.
Über digitale Telefonie.
Genau.
Über Telefonsysteme haben wir gesprochen.
Ab 1997, wenn ich mich recht entsinne, ist die letzte deutsche Vermittlungsstelle digitalisiert worden. Mhm. Und damit gab es natürlich auch die beliebige Fernabfragbarkeit von Anschlüssen über die berechtigten Stellen, die sogenannten Bedarfsträger. Das heißt, das Bundeskriminalamt musste nicht mehr in eine beliebige Teilnehmervermittlungsstelle auf Ortsebene fahren, sondern
was ist denn ein Bedarfsträger?
Ein Bedarfsträger ist ein Strafverfolgungsorgan oder eine andere Sicherheitsbehörde des Bundes oder der Länder, der Bedarf daran hat, deine Telekommunikation abzuhören.
Also es ist ihnen ein Bedürfnis,
genau,
sozusagen. Ah, und das heißt schon mit der Digitalisierung im Zuge der Einführung dann auch von ISDN, also ISDN ist ja sozusagen nur die letzte Meile, aber vorher wurden ja auch schon alle Vermittlungsstellen digital. Damit war auch schon die Überwachungsschaltung möglich?
Damit war, soweit ich weiß, die zentrale Fernabfragbarkeit möglich.
Das heißt, jede Vermittlungsstelle musste so eine Maschine einbauen, dass man auf Knopfdruck an irgendeine Verbindung rankam?
Ich weiß nicht, wie sie das technisch umgesetzt haben. Da bin ich überfragt. Da müsste man nochmal möglicherweise mit Leuten sprechen, die sich mit EWSD oder dem Alcatel-System auskennen. EWSD ist das elektronische Wählsystem digital von Siemens. Alcatel hat ein konkurrierendes System. Die damalige Bundespost und heutige Deutsche Telekom hat schlauerweise nicht nur sich auf einen Hersteller verlassen, sondern zwei Systeme eingesetzt, sodass, wenn ein System nicht mehr funktioniert, nur die Hälfte des Netzes wegsammelt.
Aber
es gibt über die technische Umsetzung kaum Berichte. Es gab 97, 98, ich nehme an, das war im Rahmen des Deutschen Herbstes, 20 Jahre Deutscher Herbst 1997, einen Bericht über die Fernabfragbarkeit, beziehungsweise es gab einen allgemeinen Bericht über Terrorismusbekämpfung, wo das BKA ganz kurz die Fernabfragbarkeit erläutert hat und auch entsprechend ihre Maschinen gezeigt hat.
Okay, aber jetzt ist das ist alles schon eine Weile her. Telefonnetz ist digital und mittlerweile läuft ja auch die Kommunikation nicht mehr primär über das Telefonnetz. Die Zeiten sind jetzt, also weiß der Geier, ob die, wo primär kommuniziert wird, aber es ist natürlich klar, dass jetzt auch sehr viel im Internet kommuniziert wird und auch auf ganz andere Art und Weise kommuniziert wird. In gewisser Hinsicht sogar schon fast noch sehr viel vertraulicher, weil Leute natürlich auch Dokumente, Dateien, Fotos, was nicht alles darüber schicken, was sie natürlich vorher mit dem Telefon mit wenigen Ausnahmen nicht gemacht haben. Mhm. Wie sieht denn die Überwachungssituation ganz konkret da heute aus?
Nun, es gab zunächst eine Harmonisierung in den Vereinigten Staaten und dann eine Harmonisierung der Überwachungsschnittstellen auf europäischer Ebene im Telefonnetz. Das war auch immer noch begrenzt auf Sprachkommunikation, nicht auf Daten.
Harmonisierung heißt technische Standardisierung.
Genau. Mhm. Das lief in den Vereinigten Staaten unter dem Begriff CALEA und hier unter Infopol. Mhm. Da hat auch Erich Möchel relativ viel dazu geschrieben. Da ging es darum, dass das Europäische Telekommunikationsstandardisierungsinstitut ETSI Standards vorgeschrieben hat, wie Abhörschaltungen zu erfolgen haben. Auch im Hinblick auf eine mögliche europäische Vereinheitlichung, grenzüberschreitende Strafverfolgung, sei es durch Europol. Ich weiß nicht, was da die Zielsetzungen tatsächlich waren. Da war die Argumentation, es wird billiger und einfacher, wenn diese Schnittstellen harmonisiert sind. Und damit gab es ein System, das europaweit ermöglichen soll, fernabfragbare Überwachungsmaßnahmen zu schalten.
Das sollte es geben oder das gibt es jetzt?
Na, es gibt...
Oder es gibt nur die technische Voraussetzungen dafür.
Es gibt die Technik und es gibt die technischen Voraussetzungen. Wie weit das in der Bundesrepublik eingesetzt wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Da sprechen die Strafverfolgungsbehörden auch nicht gern drüber.
Aber weiß man denn, an welcher Stelle es ansetzt? Weil ich meine, das Internet ist ja nun kein so zentralistisch verwaltetes System wie jetzt das Festnetz der Telekom, sondern da gibt es hunderttausende Internet-Service-Provider. Naja, so viele sind es nicht, aber es sind auf jeden Fall eine dreistellige Zahl von Internet-Service-Providern, die jetzt Zugang zum Internet anbieten, jetzt mal für Deutschland oder deutschsprachigen Raum gesprochen. Haben die dann alle irgendwelche Zugänge?
Na, zunächst, soweit ich das verstanden hatte, war es möglich, nachdem sich früher sehr viele Leute über ISDN eingewählt hatten, nicht nur die Sprachkommunikation abzugreifen, sondern auch bei ISDN-Einwahl dann die Datenkommunikation, weil letztlich das Telefonnetz der einzige Zugang zum Internet war, weil es kaum andere Leitungen gab, außer Standardfestverbindungen und ISDN-Einwahl für den gemeinen Bürger. Darüber ließ sich also diese Kommunikation abgreifen. Und damit war auch erstmalig Daten tatsächlich da. Also Faxkommunikation lief ja auch über Telefonleitungen und dann hat sich erstmalig eben IP-Kommunikation aber eben vermittelt über ISDN in der Regel abgespielt. Das heißt, da wurden die Kommunikationsinhalte und auch die Metadaten abgegriffen an der jeweiligen Vermittlungsstelle bei der letzten Meile zum Nutzer. Was halt auch möglich ist, ob der Struktur des Telefonnetzes. Du hast ja richtig bemerkt, dass das im Internet nicht mehr der Fall ist. Weswegen es mutmaßlich dann auch, also zunächst gab es auf jeden Fall in den Core-Routern Zugänge. Es gibt Techniken, die es erlauben, einfach in den Core-Routern auch hochbandbreitige Leitungen abzugreifen. Es gibt Technologien, die Glasfaser splitten. Da steckst du einmal Glasfaser rein und zweimal kommt es raus.
Also mit Core-Router meinst du jetzt so die dicken Maschinen bei jedem
Internet-Service-Provider? Bei den ISPs und bei, möglicherweise auch bei den Netzknoten. Es gab diese Geschichte Tapping Room Not Kosher. Die Holländer waren uns relativ weit voraus mit dieser Technik und am AMSIX gab es tatsächlich einen Switch der Bedarfsträger des Inlandsgeheimdienstes.
Was heißt Tapping Room Not Kosher?
Das war ein Artikel, der besagt hat, dass die eingekaufte, da können wir dann auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, dass die eingekaufte Abhörtechnik nicht nur den eigentlichen Zweck erfüllt, der beworben wird, sondern auch noch einen weiteren Zweck hat. Dass also nicht nur die staatlichen niederländischen Bedarfsträger Zugang zu der Kommunikation am holländischen Internetknoten AMSIX haben, sondern auch möglicherweise Dritte über eine großzügig dimensionierte Wartungsschnittstelle.
Oh, wer soll denn das dann sein?
Das sind Sachzusammenhangsvermutungen oder Verschwörungstheorien.
Ah.
Aber mutmaßlich der Hersteller oder die jeweiligen Regierungen des Landes, in dem der Hersteller seinen Sitz hat. Oh. Das war vor kurzem auch zu sehen, als die Firma 3Com an Huawei verkauft wurde, dass sich plötzlich die Regierung der Vereinigten Staaten Gedanken gemacht hat, ob sie nun plötzlich chinesische Backdoors in ihren Switches haben.
Okay. Also wir wollten ja eigentlich
über Anonymität reden. Letztlich
ja, wir wollten eigentlich über Anonymität reden, aber ich merke jetzt gerade selber, es ist vielleicht erstmal ganz wichtig zu verstehen, was eigentlich das technische Bedrohungspotenzial ist, dem man sich gegenüber ausgesetzt hat. Weil ich denke halt auch, dass viele Leute doch noch eine sehr, simpel will ich jetzt nicht sagen, aber doch eine sehr romantische Sichtweise auf die Funktionsweise des Netzes haben und wie sie sich dort bewegen. Ja, man klappt irgendwie seinen Rechner auf, dann klickt man irgendwie so eine Webseite an, die spuckt irgendwie sofort die Daten an. Und man hat immer das Gefühl, der Webserver, der mir eben jetzt diese Informationen gibt, der liegt irgendwie direkt hinter meinem Bildschirm. Mhm. So, ja. Und das ist ja nicht der Fall, sondern das geht dann erstmal durch meine Wohnung und dann geht es irgendwie in so einen Router und auch schon diese Maschine sieht alles.
Letztlich geht es zunächst in deinen Keller, aus deinem Keller geht es auf irgendeinen D-Slam auf der Straße, also einen Verteilerkasten. Von dort geht es über eine Leitung in das Kernnetz, von da geht es möglicherweise in ein weiteres Kernnetz, über das Leitungskapazitäten gemietet werden, falls dein Anbieter zum Beispiel nur stadtweit operiert. Von dahin geht es zu nationalen oder internationalen Austauschknoten wie besagtem AMSIX, dem D6 in Deutschland oder stadtweiten Austauschknoten.
Also da, wo mehrere Provider am selben Ort angesiedelt sind, um sich eben leicht Datenübergaben machen zu können.
Mhm. Von dort geht es dann, wenn im Zweifel spiegelbildlich wieder nach unten, wenn also Kommunikation zwischen zwei Endnutzern stattfindet oder bei Inhalteanbietern wie Webservern geht es in irgendein Rechenzentrum. Mhm. Und alle Beteiligten auf diesem Weg können Kenntnis von der Kommunikation nehmen, weil das Netz digital ist, lässt sich das auch relativ leicht filtern, im Gegensatz zum analogen Telefonnetz. Damals lässt sich jetzt in Zeiten insbesondere paketvermittelter Kommunikation aussieben, was du gerne sehen möchtest. Was die Handhabbarkeit natürlich deutlich erleichtert. Es war ja auch früher nicht möglich, die gesamte Telekommunikation zu speichern. Das ist auch heute nicht. Das sind einfach zu große Mengen, um das wegzuschreiben. Am D6 gehen meines Wissens gerade 50 Gbit die Sekunde durch. Das kriegst du auf keine Platte weggeschrieben.
Aber das ist ja auch genau der Punkt. Jetzt bei der Vorratsdatenspeicherung geht es ja erstmal gar nicht so sehr darum. Also der Name ist ein bisschen verwirrend, weil man irgendwie das Gefühl hat, alle Daten werden jetzt gespeichert. Aber es geht ja gar nicht so sehr um die Daten, die man überträgt. Vielleicht im Ausnahmsfall auch, das weiß ich gar nicht genau. Aber primär geht es ja um die Verbindungsdaten.
Genau.
Und da denken sich ja viele Leute auch immer wieder so, naja, gut, habe ich mir halt irgendwie apple.com eine halbe Stunde angeschaut. Daraus wird man mir doch wohl keinen Strick drehen können.
Das mag richtig sein, außer man kommt in so religiöse Fäden zwischen Unix, Windows und Macintosh-Nutzern.
Ja, das dann ist natürlich gefährlich.
Vielleicht schon. Oh, darüber hinaus ist es aber so, dass die Kommunikationsinhalte tatsächlich in der Regel nur bei konkreten Maßnahmen gespeichert werden, also bei dem, was früher das Abhören war, dass also jemand entscheidet, zu diesem Anschluss, also zu diesem Teilnehmer, dir letztlich die Kommunikationsinhalte speichern, mitlesen zu wollen, überprüfen zu wollen, abhören zu wollen. Das ist aber eine Einzelfallentscheidung, die vorgenommen werden muss und das bindet Personalkapazitäten. Es kostet einfach Geld und Zeit, dazu zu hören, was quatschen denn die zwei Trottel den ganzen Tag am Telefon. Automatisiert auswertbar hingegen sind die Metadaten. Das beinhaltet also, von wem aus hat eine Kommunikation wohin stattgefunden, zu welchem Zeitpunkt, zu welcher Dauer? Im einfachsten Fall ein Telefonanruf von dir zu mir zu dieser Uhrzeit mit dieser Länge, von Festnetz auf Festnetz. Findet dies in einem Mobilfunknetz statt, wird zusätzlich noch die Zelle bei Gesprächsbeginn gespeichert. Das heißt also der Standort des Nutzers zum Zeitpunkt der Annahme des Gesprächs. Mhm. Und da kommen wir dann potenziell schon in den Bereich, wo man tatsächlich was zu verbergen hat. Sei es, wenn man sich unerlaubt aus der Schule fernhält, weil man gerade mal keine Lust hatte, dahin zu gehen, dann ist natürlich der Standort sehr wohl eine bedeutsame Sache, wenn ich rausfinde, dass du aber im Kaufhaus an der Ecke vor den Videospielen gestanden hast und eben nicht im Kunstunterricht zwei Stunden abgesessen hast.
Ja, wobei ich glaube, Schulschwänzen steht jetzt nicht unbedingt so im Mittelpunkt, zumindest noch nicht im Mittelpunkt der Bedarfsträger, tolles Wort. Ich meine, mit den Beispielen ist das immer so eine Sache. Ich höre immer eine Menge schlechte Beispiele. Aber was ich ganz überzeugend bedrohlich fand, das sind so Sachen wie medizinische Zusammenhänge. Ich meine, die Gesundheitskarte und alles, was da noch daran hängt, das reißt diese Häuser wahrscheinlich sowieso schon ein. Aber natürlich ist auch ein Gespräch mit einem Arzt, der Spezialist ist für ganz besondere Fälle, so wo man eigentlich schon allein dadurch, dass man mit diesem Arzt überhaupt kommuniziert und dann vielleicht auch noch regelmäßig sich sehr gut ausrechnen kann, was hier wohl das Thema
Gegenstand
ist.
Gegenstand der Kommunikation ist seines Abtreibungskliniken.
Ja, auch so viele Auseinandersetzungen mit Urologen mögen wahrscheinlich auch schon Schlüsse nach sich ziehen lassen können. So. das sind, glaube ich, auch Sachen, wo man eben eine Privatsphäre hat, die man dann A, leicht verraten kann und B, die dann auch Konsequenzen haben kann im Beruf, weil man irgendwie bestimmte Voraussetzungen nicht mehr hat oder weil man schlimme Sachen gemacht hat, die man eben nicht tun soll, bla bla bla. So. Und die ja dann nicht unbedingt sofort auf irgendeiner Webseite stehen, aber die dann halt im Zweifelsfall in irgendwelchen Anklagen oder Untersuchungen, wo man auch vielleicht als, was weiß ich, dann als Zeuge geladen wird oder mit Verdächtiger auf einmal ermittelt wird, weil man rein zufällig eben mit demselben Arzt, der auch den Terroristen, der letzte Woche wieder irgendwas hochgejagt hat oder angeblich irgendwie involviert war, zu tun hatte. Also das sind so die Sachen, die mir als erstes einfallen. Gibt es noch andere Fälle, die du so nennen würdest an der Stelle?
Ist jetzt die Frage, wie weit wir da schon tatsächlich sind. Bisher hatten wir nur über das Telefonnetz gesprochen. Da ist natürlich die Anzahl der Fälle noch möglicherweise überschaubarer.
Ja.
Jetzt ein kritischer Fall, und das ist tatsächlich auch endlich angekommen. Die sind aufgewacht, ein bisschen später, aber immerhin.
Ja.
Sind die Journalistenverbände, die erkannt haben, dass kein Informantenschutz mehr vorhanden ist, wenn Kommunikationsvorgänge nachvollziehbar sind.
Stimmt.
Und das geht halt nicht nur um...
Wenn man jemand bei einer Behörde anruft.
Es geht halt nicht nur um Fälle von Geheimnisverrat. Das war ja auch dieser Cicero-Fall, der relativ bekannt wurde, wo das BKA ermittelt hat, nun kann ein Journalist keinen Geheimnisverrat begehen. Er ist ja nicht Geheimnisträger.
Cicero-Fall ist sicherlich jetzt nicht jedem ein Begriff. Kannst du das mal kurz...
Es gab den Journalisten Bruno Schirrer, der eine Hausdurchsuchung durch das Bundeskriminalamt erlebt hat, weil er ein Dokument, lass mich mal ganz kurz nachgucken, worüber das ging. Das also war ein Porträt über einen irakischen Terroristen, Abu Musab al-Sakawi. Und bei dieser Gelegenheit hat er aus Akten des Bundeskriminalamtes zitiert. Und da haben sich natürlich auch, möglicherweise auch deren Aufgabe, die Abteilung Innenrevision im Bundeskriminalamt gefragt, woher hat er denn eigentlich diese Dokumente? Und haben versucht, einen Abfluss von Geheimnissen nachzuvollziehen und bei dieser Gelegenheit sein Haus durchsucht und sein komplettes Archiv beschlagnahmt.
Eines Journalisten.
Und die Frage dahinter ist nun, wie weit ist es verhältnismäßig, um möglicherweise ein Leck in einer Behörde zu finden, in die Pressefreiheit einzugreifen und dessen gesamtes Archiv mitzunehmen, was ja einen Überblick erlaubt, was er die letzten 15 Jahre gemacht hat, mit welchen Themenfeldern er sich so beschäftigt hat und wenn er nicht sehr gründlich war, welche Quellen er möglicherweise dazu hat. Schließlich ist es sehr aufwendig, jedes papierne Dokument zu anonymisieren und zu verschleiern. Und
ja, das ist halt das, was jetzt quasi durch die, also erstmal sowieso schon durch Telefonüberwachung, die ja schon Praxis ist, gefährdet wird und natürlich auch durch diese besonders fortgesetzte, geplante Methode der Vorratsdatenspeicherung, wo ja gar nicht mal dann jemand überwacht wird, wenn man der Meinung ist, man müsste den jetzt mal überwachen.
Sondern prophylaktisch.
Sondern wo einfach alle generell schon mal vorab überwacht werden für den Fall, dass man nachträglich da mal reinschauen müsste.
Genau.
Weil im Prinzip ist ja jeder verdächtig.
Genau. Das ist also eine Umkehr der bisherigen Annahme, dass man so lange unschuldig ist, bis man als schuldig bewiesen ist. Man wird zunächst mal unter Generalverdacht gestellt und möglicherweise entlasten einen ja die dabei entstehenden Daten. Im Gegensatz zu den bisher stattgefundenen Fällen ist es halt auch so, dass das nicht mehr solche Mengen an Personal bindet. Es kostet tatsächlich Zeit, Observationskommandos loszuschicken. Der Bundesnachrichtendienst hat sich recht deutlich blamiert, als er unter anderem Erich Schmidt-Enbom, einen Journalisten, der viel über den BND, Fälle von Korruption und Versagen dort aufgedeckt hat, einfach über Jahre hinweg überwacht hat mit einem beeindruckenden Personalstab. Wo sich auch die Frage stellt, wer trägt eigentlich diese Kosten, was hat der Steuerzahler davon, dass hier ein Journalist gegängelt wird. Aber letztlich sind es immer noch Einzelfälle, die auch bekannt werden als Einzelfälle, weil es nur Einzelfälle sind, weil es aufwendig und teuer ist. Bei der Vorratsdatenspeicherung habe ich Metadaten, die ich automatisiert rastern kann, in Echtzeit. Und es ist nicht so, dass ich sagen muss, ich suche nach etwas Bestimmten einer Person, sondern ich durchsuche alle Daten aller Menschen nach bestimmten Mustern. Und wenn dein Lebenswandel sich in die Nähe eines solchen Musters begibt, bist du nochmal einer intensiveren Kontrolle würdig. Und möglicherweise findet man, wenn man lang genug rumstochert, ja irgendwas. Und wenn es nur ein Anfangsverdacht wegen Mineralölsteuerhinterziehung ist.
Also, mir fällt jetzt auch gerade noch ein anderes Beispiel ein. Ich habe vor kurzem von dem Vorgang im Lawblog gelesen von Udo Vetter, der so irgendwie aus seinem Alltag ja immer schöne Berichte, also aus seinem Rechtsanwaltsalltag immer schön berichtet, immer schön anonymisiert berichtet im Übrigen, immer sehr schön zu lesen, irgendwie wenn Herr A und Frau B und so weiter dies und jenes Problem haben, was aber die Fälle immer schon klar macht, aber natürlich nicht verrät, wer jetzt dahinter steckt. So, und eine der Sachen war, dass eben häufiger dann mal Staatsanwälte anrufen und sich erkundigen, wie denn ein Mandant von ihm zu erreichen sei. So. Woraufhin er ihm dann irgendwie erklärt, dass er jetzt schon in der Zwickmühle ist, weil allein schon diese Frage ihm sozusagen Kraft des Gesetzes, Paragraph tralala, in die Lage versetzt, ihn zu verklagen, weil er im Prinzip schon einen Gesetzesbruch begeht, ja. Wenn er eben auch nur danach fragt. So, ja. In dem Moment, wo allerdings die ganzen Verbindungsdaten, was du vorhin ja schon gesagt hast, so, ich rufe ihn auf seinem Handy an und man weiß genau, wer mit wem, wann und dann eben durch die Zweitauswertung der Handyzelleninformationen, wo, ja, wie man ihn erreicht und wo man ihn erreicht, das fällt halt auch einfach an. Sodass halt im Zweifelsfall ein Staatsanwalt auch dann auch nur noch auf irgendeine Taste drückt und sagt, naja, also die Daten müssen ja sowieso schon irgendwo liegen. Dann schauen wir doch da mal rein, weil wir brauchen das ja.
Sobald man Daten sammelt, wecken die Begehrlichkeiten, die sind da und die kann man weiteren Nutzungen zuführen. Und ja, du hast das Beispiel Lawblog angesprochen, der vielleicht kurz als Beispiel über das BKA. Die hatten, das hat zumindest das Lawblog am 30. September berichtet, auf ihrer Website über die militante Gruppe informiert. Das BKA erzählt über, also hat Fahndungsaufrufe, bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu bestimmten Straftätern, unter anderem jener militanten Gruppe. Hm. Und angeblich hat das BKA gespeichert, wer die Webseite zu dieser militanten Gruppe aufruft und diese unter einen Generalverdacht gestellt. Das heißt, jeder, der sich für diese militante Gruppe interessiert, ist zunächst mal verdächtig, er könnte ein Mitglied dieser militanten Gruppe sein. Das ist schon eine bemerkenswerte Logik.
Das muss man nochmal ganz langsam aufrollen. Also verdächtig waren Leute, die Fahndungsaufrufe auf der offiziellen Webseite
des Bundeskriminalamtes
angeschaut haben.
Ja.
Also wo man ja vermuten würde, ich meine, ich bin da relativ selten unterwegs, so, ich würde ja vermuten, dass da eigentlich eher so die treuherzigen Bürger, die Hilfe der Polizei und alles wird gut denken, dass die sich dort rumtreiben.
Staatsanwälte mutmaßlich, Juristen.
Sind das nicht die Leute, die immer der Meinung sind, dass sie nichts zu verbergen haben? es ist aber witzig, oder? So, und das ist aber im Prinzip ist aber auch schon nicht zulässig gewesen mit dieser Auswertung der IP-Adressen, oder?
Das ist meiner, ich bin kein Anwalt, aber meiner Rechtsauffassung nach ist das nicht zulässig. Andererseits hat das BKA, soweit ich weiß, zumindest zum damaligen Zeitpunkt keine wirkliche Datenschutzrichtlinie veröffentlicht. Vielmehr veröffentlichten sie in ihrem Impressum den Hinweis, dass das Downloaden und Spiegeln ihrer Webseite verboten sei. Das heißt, wenn ich es mir nicht downloaden kann, kann ich es mir nicht angucken. Da hat jemand das Internet nicht verstanden. Ich mache nun...
Also gerade das Speichern von IP-Adressen in Webserver-Logs, also vor ein paar Jahren gab es ja viel Diskussion darum, dass der Apache Webserver, die Open Source Software vom Big Brother Award, auch einen Preis verliehen bekommen hat, eben genau dafür, dass eben, wenn man die Software installiert, bei Default die IP-Adressen mit den Logfiles reingeschrieben werden. Gibt es natürlich viele Gründe dafür, bla bla bla. Länderauswertungen, Statistiken und so weiter. Und natürlich im Falle von Attacken will man natürlich auch wissen, wo die herkamen und so. Aber das ist im Prinzip genau das, wozu das führt. Also alle Websites heutzutage, man kann davon ausgehen, dass wahrscheinlich nahezu alle IP-Adressen einfach mitschreiben, ohne sich jetzt vielleicht groß was dabei zu denken. Da fallen Daten an. Und ja, wie du schon gesagt hast, nicht? Also wenn Daten erstmal angefallen sind, dann wecken sie Begehrlichkeiten. Und auch wenn das bisher immer noch sehr hypothetisch klang, naja, wer will denn schon was mit den IP-Adressen von dieser Webseite, ja, dann hat man irgendwie so ein Forum, dann schreiben da irgendwie ein paar verrückte Trenchcoat-Träger, die zwei Tage später irgendeine Schule niedermähen, ein paar komische Sachen und schon sind alle Leute, die dort sich eben auch noch mit rumgetummelt haben, potenziell irgendwie auch eine Zielgruppe. Das muss man schon bedenken. Also ich finde, der Freiheitsaspekt wird hier doch ganz sträflich missachtet. Jetzt sind wir ja mit diesen IP-Adressen schon so ein bisschen auch in diesen Punkt gekommen, wo eigentlich Anonymität endet im Internet. Also man fühlt sich ja immer so frei, man klickt da irgendwie so rum, keiner guckt zu, es ist dunkel, niemand geht mehr auf der Straße spazieren, so, die anderen schlafen alle und man surft. Und
ja. Ist damit automatisch überwachbar.
Ist schon überwachbar, aber ich meine, was sind denn jetzt eigentlich die eigentlichen Sachen, mit denen man verfängt im Netz? Also ich meine, was man, glaube ich, kaum oder fast nicht, da werden wir, glaube ich, noch drüber reden, fast nicht verhindern kann, ist ja, dass man bemerkt, dass man überhaupt irgendwie aktiv ist. Aber es fängt ja im Prinzip schon mit den Daten, die man hin und her schickt, an. Da empfiehlt sich natürlich für Sensitives ohnehin, mit Verschlüsselungen zu arbeiten oder bestimmte Daten einfach überhaupt gar nicht erst auf das Internet zu geben. Mhm. Was sind denn noch so andere typische Datenspurfälle, die man dann vielleicht durch Anonymisierung verhindern kann?
Zunächst möchte ich nochmal kurz auf die Verschlüsselung eingehen, weil die auch bei Anonymisierung natürlich ein bedeutsamer Bestandteil ist. Verschlüsselung schützt zunächst nur, schützt Kommunikationsinhalte. Das gewinnt ja schon mal ziemlich viel. Das erlaubt es eben, den tatsächlichen Kommunikationsinhalt zu sichern. Bei klassischer Telefonie wiederum, um dann nochmal zurückzukommen, ist es ja der Hauptbestandteil dessen, was da läuft. Da ist der Inhalt des Gesprächs das Wichtige und die Tatsache, dass eine Kommunikation stattgefunden hat, erscheint zunächst weniger bedeutsam. Das ist im Netz meiner Meinung nach was ganz anderes, unter anderem, weil es natürlich erlaubt zu rekonstruieren, was du angeguckt hast. Wenn du nämlich über eine SSL-gesicherte Website dir ein Bild lädst, dann ist dieses Bild zwar verschlüsselt, aber die tatsächliche Adresse ist halt weiterhin nachvollziehbar. Und wenn man das gesamt zusammenführt, dann weiß ich ja weiterhin ungefähr, welchen Pfad hast du genommen, wofür es dich interessiert, weswegen man eben auch die Metadaten verschleiern soll, kann und muss. Und das letztlich bietet ja auch dieses Anonymisierungssystem. Darüber hinaus kannst du natürlich auch über einen verschlüsselten Kanal, der zunächst mal Dritte von dieser Kommunikation ausschließt, also es dir und deinem Gegenüber erlaubt, auf diesen Kommunikationsinhalt zuzugreifen und schützt dich vor Dritten. Die Metadaten sind weiterhin einsehbar. Das kannst du umgehen, indem du dir einen Stellvertreter suchst. Dann kommunizierst du also nicht direkt mit deiner Gegenstelle, sondern kommunizierst mit einem Stellvertreter. Im einfachsten Fall ein Webproxy. Da gab es früher Anonymizer.com. Das ist ein Proxy, über den du surfst. Das heißt, im Log des Webservers, im Apache-Log, taucht dann nicht mehr deine Adresse auf, sondern die dieses Proxys.
Langsam. Ich wollte jetzt kommen wir nämlich schon so ein bisschen so in diese welche Techniken es gibt, aber ich wollte vorher noch mal so ein bisschen drauf eingehen, was eigentlich jetzt so diese gefährdeten Sachen sind, die man wie bleibt man überhaupt hängen so im Web? Ich meine, wir hatten die IP-Adressen, so Cookies sind sicherlich auch ein Thema, davon gibt es ja eine ganze Menge, also wenn man im Web sich bewegt, fast jede Webseite heutzutage hinterlässt diese ein kleinen Cookie. Kekse. Was sind so deine Erfahrungen, was darüber nachvollziehbar ist?
Nun, mit einem Cookie, das ist eine eindeutige Kennung, die dir der Webserver zuweist, die dein Browser dann bei jedem Besuch dieser Webseite zurückgibt. Die haben eine bestimmte Gültigkeitsfrist, allerdings gehen sehr viele Webseiten dazu über, diese Gültigkeitsfrist oder das Ende der Gültigkeitszeit auf 2038 zu setzen.
Quasi auf immer.
Ja, das Ende der Unix-Systemzeit auf immer. Dann ist aber halt die nächsten 30 Jahre klar, was du da tust, und das ist schon ganz schön lange.
Ja.
Und das erlaubt es natürlich denen nachzuvollziehen, selbst wenn du von einer anderen IP-Adresse kommst, selbst wenn du mit einem anderen Browser möglicherweise kommst und einen Cookie-Manager hast, sowas gibt es ja wohl auch, nachzuvollziehen, dass du immer noch du bist.
Mhm. Und man kriegt das ja auch nicht nur von den Webseiten, in die man geht, sondern man kriegt auch noch Cookies reingelegt von der Werbung, die dort geschaltet wird. Also entweder ganz konkret von den Firmen, die dort werben, oder von solchen Werbeplattformen, die natürlich auch ganz gerne Nutzungsdaten erfassen wollen und dass auch alle dafür diese Cookies verwenden. Also in seltensten Fällen ist ein Cookie wirklich für das eigene Anliegen wirklich wichtig.
Das erlaubt einem eine gewisse Bequemlichkeit, wenn es beispielsweise den Nutzernamen von Wikis speichert. Das erleichtert es dir, wenn es ein Wiki ist, bei dem du dich anmelden musst, um etwas zu editieren, dass du dich nicht jedes Mal anmelden musst. Die Frage ist halt, ob das bisschen Bequemlichkeit nicht
ja, aber sehr hoher Preis ist. Bequemlichkeit kriegt man die Leute. Also die Standardeinstellung ist halt bei den allermeisten Browsern so.
Bequemlichkeit, ne?
Alles Cookie an. Kommt, super, abspeichern, kein Problem. Und bei jedem Klick werden alle diese Cookies, die von dieser Webseite gesetzt worden sind, immer wieder mit übertragen, solange sie halt noch gültig sind. Dann hattest du noch Referrer genannt vorhin.
Genau, wenn ich auf eine Webseite komme, dann überträgt in der Regel der Browser den Hinweis, wie ich auf diese Seite gekommen bin, also woher ich komme. Sodass beispielsweise, das kann man natürlich auch nutzen, um sein Angebot zu optimieren, eine Webseite sieht, ich komme von einer Suchmaschine mit der Anfrage Bücher online kaufen, jetzt schnelle Lieferung, versandkostenfrei. Und kann damit sagen, dann wollen wir dieses Aktionsangebot ohne Versand Bücher zu ohne Versandkosten Bücher zu versenden einfach dauerhaft fortführen, weil es uns Leute bringt. Das erlaubt aber halt auch derjenigen Website Rückschlüsse zu ziehen, nach was ich gesucht habe bei der Suchmaschine vorher.
Das heißt, wenn ich da irgendwie Porno, Schlampen, kleine Kinder eingegeben habe und ich komme auf die Webseite, dann ist diese Information
dann weiß sie das.
Auch dabei.
Das ist ja bisweilen auch ganz lustig. Ich saß mal mit jemandem aus dem Club zusammen, der einen Weblog betreibt und da tatsächlich Referrer speichert und auch IP-Adressen speichert, was ich grundsätzlich ja nicht so toll finde. Und ich habe ihn gebeten zu gucken, ob eine Adresse da aufgetaucht wäre. Und er meinte, die wäre da aufgetaucht. Und der Suchstring war kalte Fusion zu Hause. Da haben wir uns auch beömmelt, was deutsche Beamte in ihrer Freizeit so machen. Also, mag ein Hobby sein, keine Ahnung. Letztlich sind es aber halt Informationen, die es erlauben, wenn ich beispielsweise von meiner Homebanking-Website auf irgendwas anderes gehe, dann sehe ich als Betreiber dieser Webseite, dass derjenige gerade von dieser und dieser Bank kommt, dann kann ich ihm möglicherweise zielgerichtet irgendwie Phishing-Attacken unterspielen, etc. pp. Es sind einfach persönliche Daten, die ich damit preisgebe, weil mein Browser sie automatisiert, ohne in der Regel ohne das Wissen des Betroffenen herausgibt. Weswegen es.
Man kann sich damit auch ganz gut verraten. Also auch wenn man so, was weiß ich, so eigene Bookmark-Seiten hat, ein eigenes Wiki, was vielleicht eigentlich offen erreichbar ist, aber was nirgendwo verlinkt ist, von dem keiner was weiß. Und man klickt dann seine eigenen Links an auf eine andere Webseite, dann wird im Prinzip die Adresse bei dem Server, wo es hingeht, gleich abgelegt.
Google nutzt es, um Seiten, die sie noch nicht im Cache zu haben, zu spidern, beispielsweise, weswegen es eine schlechte Idee ist, Inhalte in Netzen vorzuhalten ohne Authentifizierung, sondern nur durch das Geheimhalten der Adresse. Denn wenn dann ein Mitarbeiter mal auf Google klickt, selbst wenn er nicht einen Link klickt, sondern einfach als nächstes auf Google surft, dann kriegen die den Referrer und spidern das, was auch dazu geführt hat, dass sehr viele interne Dokumente der amerikanischen Behörden am Anfang in Google zu finden waren im Cache. Das war schon ganz praktisch.
Okay. Was wird denn noch so übertragen? Also mit jedem Klick geht ja sowieso auch noch eine ganze Menge andere Informationen über Timing. Das eigene Betriebssystem und so.
Achso, ja gut. Der Browser-String wird übertragen, das Betriebssystem. Das mag ganz hilfreich sein, solange es Browser gibt, die nicht das komplette Feature-Set verstehen, dann ist es sicherlich für den Betreiber hilfreich zu wissen, dass es sich hierbei um ein Mobiltelefon handelt und der dem jetzt bitte nicht die großen Grafiken zuwirft.
Aber man weiß halt auch, hier ist ein Mobiltelefon unterwegs.
Mit dieser Software-Version.
Tralala.
Genau, hat das letzte Mal ein Firmware-Update gemacht, da und da.
So,
und auch, das erlaubt auch Exploits zu steuern, weil ich natürlich darüber zwar nicht unbedingt preisgebe, wer ich bin.
Also Exploits, Ausnutzung von Sicherheitslücken.
Was für eine Software betreibe ich und damit kann ich gezielt Software angreifen, ob der Schwachstellen, die für diese und diese Version bekannt sind. Wenn ich weiß, es handelt sich hier um einen Microsoft Internet Explorer 4, dann kann ich halt dann PNG hinschicken und weiß, der explodiert gleich.
Sehr hilfreich für den Bundestrojaner.
Zum Beispiel ist ja auch die Frage, wie die in die Rechner kommen werden. Da ist auch noch, dann kommen wir wieder zur Anonymität,
ja,
beim Bundestrojaner die Frage oder bei der Remote Forensic Software, wie sie das nennen, wobei Forensic so ein bisschen vorgaukelt, dass keine Manipulation auf der Maschine möglich wäre, was es natürlich ist. Wenn ich erstmal die Kontrolle über eine fremde Maschine habe, dann kann ich natürlich auch dort Beweismittel fälschen oder gar ablegen. Deren Argumentation vor dem Bundesverfassungsgericht.
So wie das klassische Kokainpäckchen bei der Hausdurchsuchung. So,
fallen gelassen wird in den Spielfilmen in Hollywood, genau.
Was haben Sie denn hier, Herr X?
Nun ist die Frage, ob man tatsächlich den Strafverfolgungsbehörden des Bundes unterstellen möchte, dass sie Beweismittel fälschen. Deren Argumentation ist noch dazu, dass sie ja keine Beweismittelsicherung damit vornehmen wollen, sondern lediglich einen Anfangsverdacht feststellen wollen. Dann stellt sich allerdings die Frage, warum das BKA das als Fahndungsinstrument möchte und nicht nur der Verfassungsschutz, der als Vorfeldermittlungsbehörde da ist. Auf der anderen Seite scheinen ja auch gerade die aus den Erfahrungen des Nationalsozialismus sehr sinnvollen Trennungen zwischen Polizei und Geheimdiensten, die zwar nicht explizit im Grundgesetz kodifiziert sind, aber daraus abgeleitet werden, auch durch das Bundesverfassungsgericht abgeleitet wurden, warum die zunehmend aufgehoben werden und warum sich da insbesondere Herr Schäuble zur Aufgabe gesetzt hat, die Sicherheitsbehörden des Bundes stärker zu vernetzen.
Der fand das nicht so schlimm irgendwie. Also der meinte, die müssten ja auch mal zusammenarbeiten und es kann ja wohl nicht sein, dass irgendwie die Arbeit der Bundesbehörden eingeschränkt werden.
Der hat auch kürzlich auf der Herbsttagung des Bundesnachrichtendienstes sich dazu hinreißen lassen zu sagen, es könne ja nicht sein, dass die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes durch parlamentarische Kontrolle eingeschränkt werden würde. Da bin ich mir nicht sicher, wie ich das zu interpretieren habe. Heißt das lediglich, die Parlamentarier müssen einfach einen Vollzugriff in Kopie haben, damit sie die Mitarbeiter nicht stören? Oder heißt das vielleicht, sie wollen keine Kontrolle haben? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Es ist etwas unklar, was dort gewünscht wird. Und das alles ist ja auch das, was einfach dieses große Misstrauen auch lostritt derzeit. Also das ist das, was ich so bemerke nach vielen Jahren einer etwas nachlässigen Vorgehensweise. Wird jetzt bei vielen Leuten schon so eine gewisse Sensibilität erzeugt. Das hat man auch schon gemerkt bei der ersten Demo gegen die Vorratsdatenspeicherung hier in Berlin. Da war ja echt eine Menge los. Also ich selbst habe das vollkommen unterschätzt. Ich dachte mir so, na, wenn da ein paar hundert Leute kommen und so, da können sich die Nerds feiern lassen. Am Ende waren es, je nachdem, welchen Zahlen man so glaubt, aber so an die 10.000 Leute werden es schon gewesen sein. Das ist schon eine Menge, so für vor allem für so ein abstraktes Thema. Und man merkt jetzt auch wieder, so wir wollen jetzt irgendwie über Anonymität im Internet reden. Das ist so schwer mit den Händen zu greifen, ja, indem man einfach erstmal versucht, so was ist denn die Ausgangslage und dann so, Cookies, IP-Adressen, geht's noch? So, jetzt kommen schon wieder diese Computerspinner, picken irgendwelche Rosinen da irgendwie aus dem Fleisch und wollen mich irgendwie dann daran hindern, dass ich irgendwie auf meinen Pornseiten surfe. Aber darum geht's ja nicht. Es ist einfach generell so, wir leben in einer Zeit der digitalen Kommunikationswege und das Abhören und mit nachvollziehen und vor allem auch das langfristige Speichern dieser ganzen Kommunikationsvorgänge ist mit Einschränkungen ein Klacks. Also im Vergleich zu früher ist es halt viel einfacher geworden und das, obwohl die schiere Summe der Kommunikationswege angestiegen ist und natürlich auch die Anzahl der effektiven Ausnutzung dieser Kommunikationswege. Also aber Milliarden E-Mails, ebenfalls Milliarden Telefonanrufe und natürlich auch jetzt in zunehmendem Maße verschickte Dateien und Chat zum Beispiel. Ja. Also wenn ich mir auch anschaue, wie viele Leute sich dann doch auch auf eine sehr private Ebene herunterlassen, wenn sie irgendwie chatten. Das schafft jetzt einfach eine Flanke, die so vorher nie da war. Und das ist dann eben gepaart mit einer Angriffsmöglichkeit, mit einem Arsenal auf der Gegenseite, was jetzt auch noch durch diese neuen Gesetze untermauert wird, die das im Sturm nehmen können sozusagen und sich auch danach anschicken, das zu tun. Das ist mein Eindruck. Würdest du den teilen?
Den kann ich nur teilen. Vielleicht kann ich da aber nochmal einhaken.
Gern.
Einerseits bin ich, wir hatten danach dem Termin am Bundesverfassungsgericht noch so ein Gespräch.
Was für ein Termin?
Es gab eine Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht am 10. Oktober.
2007. Wir sollten vielleicht mal das Jahr sagen. Es ist 2007.
Es ist der 5. November heute.
Ja.
Nee, der 6. inzwischen.
Ich sollte eigentlich auch immer das Datum sagen, oder? Am Anfang. Soll ich nochmal anfangen? Nein. Okay, also heute ist der 5. November 2007 und ab sofort gibt es das jetzt immer bei Chaos Radio Express dazu. Sag ich jetzt mal so, mal gucken.
Wunderbar,
vielleicht habe ich es beim nächsten Mal schon wieder vergessen.
Ich erinnere dich.
Ja, und ich sage auch immer Chaos Computer Club. Ich bin schon froh, wenn ich meinen eigenen Namen runterkriege. Okay, also es gab einen Termin beim Verfassungsgericht.
Gericht.
Gericht.
Genau, wegen? Dort war Gegenstand die Verhandlung über die Klage gegen das nordrhein-westfälische Verfassungsschutzgesetz, wo als erstes in Deutschland kodifiziert war, dass es die Online-Durchsuchung geben wird. Mhm. Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz wollte für sich die Möglichkeit der Online-Durchsuchung, in diesem Fall eben auch nicht zur Beweisgewinnung, sondern zur Vorfeldermittlung. Deren Argumentation ist, dass durch Verschlüsselung, die zusehends eingesetzt wird, weil sie ob der extrem billigen Rechenleistung in Computern und der verfügbaren Bandbreite keinen Zugang mehr zu den Kommunikationsinhalten haben. Sie haben nur noch Zugang zu den Kommunikationsmetadaten. Das wird sich möglicherweise durch Anonymisierer ändern, mal sehen.
Und das fanden Sie so ein bisschen schade.
Und das fanden Sie so ein bisschen schade.
Also man hat schon auch das Gefühl, die sitzen jetzt eigentlich schon so vor den großen Internetbildschirmen und kriegen gerade alles mit. Und jetzt stellen Sie fest, so, oh Gott, jetzt setzen sich die Leute, machen sie digitale Vermummung und jetzt wollen sie irgendwie, da sie ein Vermummungsverbot so richtig nicht durchkriegen, wollen sie einfach zu Hause gleich reinschauen.
Bevor du deine Kapuze aufsetzt, genau, hinterm Spiegel.
Im Schlafzimmer.
Im Schlafzimmer.
Bevor das Ding irgendwie aus dem Schrank gezogen ist. Mhm. Super. Okay, was kam dabei raus bei dieser Anhörung?
Dabei kam raus, dass das Gesetz in der derzeitigen Form wohl nicht verfassungskonform sein wird. Da ist natürlich noch kein Urteil getroffen worden.
Aber die Richter waren sehr skeptisch.
Nun muss man dazu sagen, dass sich das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich sehr zurückhaltend und sehr vorsichtig äußert. Beeindruckend fand ich die unglaubliche technische Kompetenz dort. Die haben sich einfach ungeheuer informiert. Die rechtliche Kompetenz ist sowieso gegeben. Das Bestellungsverfahren ist ja auch relativ gut. Da kommt nicht irgendjemand hin. Es ist auch eine Wiederwahl nicht zulässig. Das heißt, man muss nicht irgendwie Gefälligkeitsurteile schreiben. Und so haben wir mit dem Bundesverfassungsgericht tatsächlich ein Instrument, das das Recht in Deutschland sichert und damit auch die Freiheitsrechte der Bürger. Und die Argumentation dort auch vor Gericht, das wurde auch mehrfach erwähnt, ist, dass es Freiräume geben muss, unbeobachtbare und unbeobachtete Freiräume für den Bürger, in denen die Bürger von ihren Freiheitsrechten Gebrauch machen können. Wenn sie der Ansicht sind, dass diese Räume überwacht werden könnten, selbst wenn sie es nicht faktisch sind, das ist ja auch bisweilen schwer festzustellen, ob eine Überwachungsmaßnahme, wenn nicht gar unmöglich, festzustellen, ob eine Überwachungsmaßnahme stattfindet, dann müssen sie dennoch der Ansicht sein, dass da keine Überwachung stattfindet, sonst machen sie von ihren Freiheitsrechten keinen Gebrauch mehr und das wäre fatal für die Bundesrepublik Deutschland und das in ihr befindliche System. Man kann ja über dieses Land viel Schlechtes sagen, aber das tatsächliche, die tatsächliche Architektur ist ja relativ gut, dass die Implementierung gerade ein bisschen schlechter ist. Na gut, da muss man mal debuggen, aber letztlich funktioniert das ja ganz gut. Im Nachgang hatten wir dann noch mit ein paar Leuten gesprochen, und deren Argumentation war, sie brauchen diesen Zugang, um Zugang zu den Krypto-Keys zu haben, damit sie zumindest für Einzelfälle die Verschlüsselung wieder aufheben können und feststellen können, was ist Inhalt der Kommunikation. Nun ist eben die Argumentation des klagenden ehemaligen Bundesinnenministers Gerhard Baum, dass es das nicht geben darf, dass es nicht verfassungskonform ist, weil es diese unbeobachtbaren Räume geben muss. Jetzt hat man auch wegen der mangelnden demokratischen Kontrolle der Sicherheitsbehörden halt kaum Einblick, wie effizient, wie effektiv die sind, wie weit ihre Instrumente tatsächlich funktionieren, wie weit die angemessen sind. Insofern ist es auch schwierig, über Vorratsdatenspeicherung zu sprechen.
Weil es vielleicht nicht funktioniert? Oder warum?
Ich glaube schon, dass sie funktioniert. Die Frage ist, ob sie notwendig ist. Ist es ein notwendiges und angemessenes und verhältnismäßiges Instrument? Wie hoch ist die Eingriffstiefe? Und die ist ja relativ hoch, wenn ich nachvollziehen kann, wo haben sich Leute in den 6. Monaten aufgehalten? Und das kann ich automatisiert. Während es für Inhalte Personal braucht, kann ich Metadaten automatisiert auswerten. Es gibt unter anderem über die Geschichte der Firma, kannst du vermutlich mehr sagen, eine Firma, die irgendwie mal mit Apple zu tun hat, die Firma Harlequin. Die hatten mal irgendwie einen Dylan-Compiler geschrieben. Und darin eine sehr, oder in Lisp oder in Dylan, bin ich mir gerade nicht sicher, eine sehr schicke Anwendung.
Du meinst, es war eine Lisp geschriebene Software, die hieß Watson.
Die hieß Watson, genau. Xanalys heißt die Firma inzwischen, weil sie das mal outgesourced haben. Mhm. Deren Aufgabe ist es, Metadatenanalyse zu machen. Mhm. Die haben das damals insbesondere für den Bereich Business Intelligence, wie wühle ich mich durch meine Logfiles, und eben auch für den Bereich der Strafverfolgung gemacht. Dass es letztlich darum geht, wie bekomme ich ein Interface, um mit den Rohdaten, die zu einem Fall vorliegen, Visualisierung zu machen, weil ich
in diesem Logfiles nicht sehe. Also kurz gesagt, das ist so eine Software, da gießt man einfach 6 Monaten Verbindungsdaten aller Bürger in der EU rein und dann am Ende kommt irgendwie genau eine Statistik raus, wo drin steht, wahrscheinlich hat diese Gruppe von Leuten mit dieser Gruppe von Leuten relativ viel zu tun und das sind so die Leute, die viel miteinander kommunizieren. Genau. Also man kann im Prinzip vollständige Beziehungsgeflechte, wer gehört zu wem, von Familien bis hin zu Firmen und natürlich auch der organisierten Kriminalität, sofern sie nicht, wie man das irgendwie meistens ja sieht, mit 25 verschiedenen Handys telefoniert und damit eben solche Geflechten sehr viel schneller entgeht als alle anderen. Genau. Das ist ja auch immer so eine Lehre, dass eigentlich so der technische Ausrüstungsstand bei den Gruppen, die nun wirklich immer als Grund angesehen werden, ja, für solche Maßnahmen, so hoch ist, dass genau diese Maßnahmen dann eben gar nicht greifen. Also vielleicht nicht gar nicht greifen, aber zumindest
sehr eingeschränkt. In der Regel trifft es Fritzchen doof.
Genau, so. Und das ist natürlich das Problem, dass man immer diesen Querschläger hat. So, jetzt sind wir alle ganz beunruhigt und sehen langsam ein, dass man irgendwas tun muss. Und da gibt es natürlich zwei Wege. Das eine ist sowas wie morgen, Demo, beziehungsweise überhaupt politischer Widerstand, bisschen sich zu organisieren, um einfach gegen diesen Trend vorzugehen. Weil man kann jetzt auch nicht immer davon ausgehen, dass das Bundesverfassungsgericht am Ende schon wieder irgendwie alles gerade biegen wird. Ich habe auch so den Eindruck, die kommen gar nicht hinterher.
Das kann auch nicht sein, dass die ständiges Korrektiv für die Berliner Politik werden. Und wenn die Große Koalition und auch Rot-Grün davor handwerklich schlechte Gesetze umsetzen, und auch inhaltlich einfach verfassungswidrige Gesetze bisweilen beschließen, dann kann es nicht sein, dass das Bundesverfassungsgericht stetes Korrektiv sein muss und dann müssen die sich mal die Frage stellen, warum veröffentlichen wir eigentlich die ganze Zeit schlechte Gesetze und beschließen die. Nichtsdestotrotz, auch dank des Bundesverfassungsgerichts, es gibt ja dieses schöne, kurzer Einspruch. Du hattest in Chaos Radio mal ein Lied gespielt von einer Gruppe namens Bundestag United. Da gab es Zitate verschiedener Politiker, das ist eine großartige Nummer.
Das stimmt.
Und darin gibt es ein Zitat von Heribert Prantl, einem ehemaligen Richter und inzwischen Autor bei der Süddeutschen Zeitung, insbesondere für die Bereiche Inneres und Recht.
Weißt du denn, kennst du denn alle Zitate?
Nicht alle, aber...
Das müssen wir nämlich unbedingt mal rauskriegen. Also ich wüsste ja, es ist wirklich großartig. Ihr findet das übrigens bei Chaos TV. Chaos TV 65 ist das, der Sicherheitswahn. Meintest du das oder meintest du das
andere? Ich bin mir nicht sicher, es gibt ja zwei. Und in einem von den beiden sagt Heribert Prantl, Recht sichert Freiheit.
Ja.
Und
Heribert Prantl sagt das.
Okay. Soweit ich weiß.
Ja, ja ich weiß es nicht.
Also ich kenne ihn nur von Anhörungen und habe mit dem auch irgendwie nur ein, zweimal einen Satz gewechselt. Ich lese den sonst aber sehr gerne. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es seine Stimme ist. Und er sagt, Recht sichert Freiheit. Und darum geht es, das Recht Freiheit sichert und das ist der Weg, den wir zum Beispiel vor dem Bundesverfassungsgericht beschreiten, dass es rechtliche Einschränkungen der Überwachung des Bürgers gibt, dass es Freiräume gibt, die dem Bürger erlauben, seine demokratischen Freiheitsrechte wahrzunehmen, sich friedlich und ohne Waffen unter freiem Himmel zu versammeln. Und ich fand es, um nochmal diese Demonstration am 22. oder 23. September anzusprechen, ich fand es eine Unverschämtheit, nachdem im Vorfeld der Demonstration, soweit ich das vom AK-Fora mitbekommen habe, eine recht umfassende Besprechung mit der Polizei, die für die Sicherung dieser Demo eingesetzt wurde, stattgefunden hat, dass dieselbe Polizei dann bei einer Demonstration gegen Überwachung flächendeckend alle Teilnehmer filmt. Das ist einfach eine Unverschämtheit. Und das ist nicht nur eine Unverschämtheit, das ist auch ungeschickt. Ich will nicht dumm sagen, aber es ist einfach ungeschickt. Das schafft schon ein Klima. Warum muss man das tun?
Ja, da hast du natürlich recht. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, also das ist, es gibt ja diese zwei Bundestag-United-Dinger und worauf du dich beziehst, ist das mit dem Titel Kontrolle muss sein. Ich glaube, das spiele ich nachher nochmal einfach an. Aber bevor wir das tun, sollten wir jetzt auch nochmal den Bogen schlagen und du hast so schön gesagt, jetzt festgehalten, Recht sichert Freiheit, aber allein das Recht scheint ja nicht auszureichen.
Oder zumindest ist es ja doch ein gewisses Misstrauen in einen Staat, der sich bisweilen nicht an seine Zusagen hält. Was mich auch in der letzten Zeit sehr im politischen Prozess beeindruckt, aber auch schockiert hat, ist, dass man uns als technischen Experten, als CCC zugehört hat, sei es im Fall von 202c Strafgesetzbuch, also dem Verbot von sogenannten Angriffswerkzeugen oder Hacker-Tools, bei Wahlcomputern und all den Themen, die wir nun beackert haben in diesem Jahr, was auch ein recht spannendes Jahr war. Das ist aber nichtsdestotrotz von all dem, wo sie uns angehört haben und gesagt haben, wir sehen ihre Bedenken und eure Bedenken, nichts davon Eingang in den tatsächlichen Gesetzestext gefunden hat, dass da keinerlei Schranken eingebaut wurden, dass keine Sicherungsmaßnahmen stattgefunden haben, sondern dass man tatsächlich Leute angehört hat, genickt hat und gesagt, ja, das sind Bedenken, die sehen wir, und sie komplett ignoriert hat. Und vor dem Hintergrund muss man sagen, da gibt es ein gewisses Misstrauen, ob denn tatsächlich augenblicklich die Art und Weise der Gesetzgebung noch funktioniert, ob die Sicherungsmaßnahmen noch greifen und ob sich das Problem wieder einschwingt. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist vor dieser Hysterie der Sicherheitsgesetzgebung durch die tatsächliche offensichtlich oder vermittelte, möglicherweise bestehende Bedrohung durch den Terrorismus. Ich kann es nicht so ganz einschätzen, wie real die uns tatsächlich bedroht, aber das ist auch ein schwieriges Feld. Dass aber vor dieser Hysterie tatsächlich auch handwerkliche Fehler gemacht wurden, dass Gesetze gepfuscht wurden und dass man mit dem Vertrauen des Bürgers spielt. Nicht nur die Parlamentarier, die Gesetze erlassen und in Anhörungen nicht mehr zuhören, sondern auch in so Dingen wie Vorratsdatenspeicherung und Online-Durchsuchung, dass man ein Klima schafft, wie auch auf dieser Demonstration, dass man dem Bürger signalisiert, selbst wenn wir möglicherweise nicht in der Lage sind, diese technischen Maßnahmen so umzusetzen, dass wir dich kriegen, du musst davon ausgehen, dass wir es könnten. Denn die Online-Durchsuchung ist ja auch nicht dazu gedacht, um flächendeckend alle Computer zu überwachen. Aber du weißt nicht, ob dein Computer betroffen ist oder nicht. Und das schafft ein Klima. Und das schafft ein Klima der freiwilligen Selbstbeschränkung, wie das ja auch bei Videoüberwachung stattfindet. Das panoptische Gefängnis als Konzept sagt ja auch, wir brauchen weniger Wärter, weil die Menschen sich beobachtet fühlen. Ob sie es tatsächlich sind, entzieht sich ihrer Kenntnis. Aber allein dieses Gefühl der Überwachung führt dazu, dass sie ihr Verhalten proaktiv ändern, um einer Strafe zu entgehen. Dazu muss es natürlich Sanktionsmöglichkeiten geben, aber die sind ja nun da, die kann man auch kodifizieren. Und ja, dann bedeutet diese Überwachung, dass wir unser Verhalten ändern und unsere Freiheitsrechte nicht mehr ausüben. Und das möchte ich schlichtweg nicht. Und dann ist die Frage, wie kann man das sicherstellen, wenn Recht ein Weg ist, der aber nicht immer funktioniert, und dann ist Code der andere. Und dann schreibt man sich Software. Und das ist ja nur die Umsetzung der Rechte, die wir haben. Und wir kodifizieren diese Rechte, die wir haben, in Software, die es uns erlaubt, diese Rechte auch wahrzunehmen.
Ja, da hast du natürlich recht. Bevor wir auf die Technik einspringen, was mir auch noch einfällt, ist immer, es gibt ja immer wieder diese schönen Interviews mit den Leuten.